Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Der Westen hat Russland in Teilen der Weltgemeinschaft isoliert. Doch einige wenige Länder und ihre Machthaber stehen zu Präsident Putin. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Zu den Putin-Treuen gehört auch Irans oberster religiöser Führer Ayatollah Ali Khamenei.
Ich denke, dass die Ukraine das jüngste Opfer der Politik der USA ist. Die USA haben die Ukraine bis zu diesem Punkt gebracht mit ihrer Einmischung in deren innere Angelegenheiten. Wir befürworten das Ende dieses Krieges. Der ukrainische Präsident hat vor einigen Tagen das Gleiche gesagt wie einst der afghanische Präsident, dass er den USA und den westlichen Regierungen vertraut hat und allein gelassen wurde. Deshalb ist die erste Lehre hieraus, dass man den westlichen Regierungen nicht vertrauen kann.
Der Iran sieht in der Osterweiterung der NATO ebenfalls eine Bedrohung für Russland. Präsident Ebrahim Raisi zeigte in einem Telefonat mit Wladimir Putin Verständnis für dessen Sicherheitsbedenken. Bei der Ukraine-Abstimmung der UN, die zu einem Ende der Aggression Russlands aufruft, allerdings enthielt sich Teheran. Karin Senz, unsere Iran-Korrespondentin. Die pro-russische Parteinahme von Khamenei und Raisi im Ukraine-Krieg ist im Iran Konsens?
Ich würde sagen, sie ist sogar nicht mal bei Khamenei wirklich Konsens, denn er fordert durchaus auch einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges, sagt aber auch im selben Satz, dass sozusagen die Wurzel dieser Krise die USA und der Westen sind. Aber was ich schon interessant finde an seinen Worten ist, dass er tatsächlich auch das Wort Krieg in den Mund nimmt, denn Russland selber spricht ja von einer militärischen Spezialoperation. Das Wort Krieg ist eigentlich verboten. Aber es gibt natürlich abgesehen von Khamenei noch weitere Stimmen, beispielsweise der frühere Präsident des Iran, Ahmadinejad, der lobt den Widerstand der Ukraine und verurteilt die Unterstützung für Russland seines Landes. Es gibt noch einen interessanten Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Da hat sich nämlich ein iranischer Politikwissenschaftler aus dem Reformerlager geäußert und er sagt, die Regierung hätte angesichts der Ukraine-Krise eine Alternative und eine neutrale Position einnehmen müssen und Putin sogar verurteilen müssen. Das wäre eher mit den Idealen und den Ideen der islamischen Revolution in Einklang zu bringen gewesen. Und man hätte sich eben auch für die freien Wahlen des ukrainischen Volkes einsetzen müssen.
Russland und Iran, zwei Länder, die jetzt beide von westlichen Sanktionen betroffen sind, das verbindet?
Ja, beide sind ja vom Zahlungssystem SWIFT abgeschnitten. Das ist also der internationale Zahlungsverkehr, der da gekappt wurde. Und das könnte natürlich eventuell schon so ein bisschen zusammenschweißen. Wobei man die Situation von beiden nicht unbedingt vergleichen kann. Die russische Wirtschaft ist ja eng verwoben mit dem Westen über Jahrzehnte. Im Iran sieht es ein bisschen anders aus. Der kennt schon seit der Revolution Ende der 70er die Sanktionen und hat eben auch gelernt, Umwege zu finden. Es ist also tatsächlich so, dass viel Handel über Wechselstuben gemacht wird. Jetzt darf man sich das nicht vorstellen, wie so die kleine Straßentheke, wo Geld gewechselt wird. Dahinter, sozusagen in den Hinterzimmern, werden die großen Geschäfte gemacht und wird praktisch ein Zahlungsverkehr organisiert über Drittländer, oft über die Golfstaaten. Das ist zum einen gefährlich, es bedarf viel Vertrauen, denn es geht hier um Bargeld und um sehr große Summen, die da sozusagen verschickt werden. Und ich habe mich mit dem einen oder anderen iranischen Geschäftsmann unterhalten und der hat schon gesagt, er hat immer wieder mal schlaflose Nächte, wenn das Geld nicht zur gegebenen Zeit am richtigen Ort ankommt. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass solche Umwege, die das Geld dann eben nimmt, dass das natürlich auch teuer ist. Eine zweite Möglichkeit, die im Iran auch sehr stark immer wieder zum Tragen kommt, ich mache das mal an einem einfachen Beispiel klar, aber das funktioniert auch im großen Stil. Also ich habe einen iranischen Musiklehrer aus Isfahan kennengelernt, der gibt übers Internet Unterricht an einen Schüler, der in Paris sitzt, auf der Sitar, das ist diese Langhalslaute. Jetzt kann natürlich dieser Schüler in Paris nicht einfach Geld überweisen nach Isfahan, weil es diesen Zahlungsverkehr nicht gibt. Aber es gibt eine Familie in Isfahan mit einem Sohn, der wiederum in Paris studiert und der Geld von der Familie braucht. Was machen die also? Der Musikschüler in Paris gibt dem Studenten das Geld und die Familie in Isfahan gibt dem Musiklehrer das Geld. So sind praktisch beide Seiten bezahlt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann Russland von Iran lernen, wie man mit Sanktionen umgeht, beziehungsweise wie man sie umgeht.
Also ich glaube, das sind Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Sicherlich, ich habe auch in den staatlichen Nachrichtenagenturen einen Artikel gelesen, gleich nachdem Russland von SWIFT abgekoppelt wurde, wo eben ein Autor auch gesagt hat, falls Russland da Tipps braucht, wie man SWIFT umgehen kann, wir helfen da gerne. Aber wie gesagt, da gehört eine Menge Erfahrung dazu, Strukturen, die auch verlässlich sind und eben auch vertrauenswürdig.
Wenn wir auf den Ursprung der Sanktionen gegen den Iran schauen, es laufen ja, wenn auch gerade unterbrochen, die Atomgespräche in Wien. Sie laufen seit April. Das Ziel, den Atompakt von 2015 zu retten. Diese Verhandlungssoap, die sich endlos hinzog, schien kurz vor einem triumphalen Finale. Und dann am vergangenen Freitag dieser Tweet des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.
Eine Pause aufgrund externer Faktoren ist in den Atomverhandlungen zwischen dem Iran, den Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat und Deutschland nötig. Die Schlussversion eines Abkommenstextes liegt so gut wie fertig vor. Ich und mein Team werden mit allen Teilnehmern in Kontakt bleiben, um die aktuelle Situation zu überwinden und das Abkommen abzuschließen.
Eine Pause aufgrund externer Faktoren? Frau Senz, was ist da passiert in Wien?
Ja, es ist eigentlich so, dass viele gesagt haben, wir haben ein fertiges Papier auf dem Tisch und dann ist wohl Russland dazwischen gegrätscht. Bis jetzt haben eigentlich immer alle bekundet, dass Moskau eine sehr konstruktive Rolle in diesen Gesprächen in Wien eingenommen hat. Der russische Unterhändler Ulyanov war einer, der da immer ganz viel getwittert hat und sich auch sehr optimistisch gezeigt hat, dass dieses Atomabkommen wiederbelebt werden kann und dass es auch schon sehr bald passieren wird. Aber der Wind hat sich offensichtlich gedreht, denn Russland hat neue Forderungen aufgestellt und gesagt, also diese Sanktionen, die dürften Geschäftsbeziehungen zwischen dem Iran und Russland nicht beeinträchtigen. Und da twittert auch plötzlich Ulyanov ein bisschen anders. Er sagt, man darf jetzt nicht Russland die Schuld geben, dass die Atomverhandlungen in Wien unterbrochen wurden. Wenn wir uns die iranische Seite anschauen, der Sprecher des Außenministeriums, Khatibzadeh, der ist da auch sehr zurückhaltend, sagt aber vor allem, dass die USA die Gespräche, ja, sag ich mal, verzögern würden, vor allem durch sehr seltsame Anträge.
Russland torpediert also im letzten Moment die Atomgespräche wegen der Ukraine-Sanktionen mit Aussicht auf Erfolg?
Also der Iran sagt, wir wollen, dass die Verhandlungen weitergehen. Wir sind dabei. Heute ist ja der iranische Außenminister Amir Abdollahian in Moskau. Ich glaube, die Iraner wittern gerade schon auch eine Chance, da in eine Lücke möglicherweise zu preschen, wenn es darum geht, eben statt Russland Öl und Gas jetzt in den Westen zu liefern. Iran hat die drittgrößten Gasreserven weltweit. Beispielsweise bezieht die Türkei auch schon von dort sehr viel Gas. Und wenn denn dieses Gas und auch Öl nach Europa gelangen würde, dann würde das möglicherweise eben auch über die Türkei dorthin kommen. Übrigens, ich kann mir ganz gut vorstellen, gestern war ja der deutsche Bundeskanzler Scholz in der Türkei zu Gast bei Erdogan und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch genau dieses Thema Rohstoffe aus dem Iran ein Thema gewesen ist. Aber gucken wir nochmal gerade, ich würde es anhand von Gas erstmal als Beispiel aufgreifen. Das ist nicht so ganz einfach, wie man sich das jetzt vorstellt, denn die Infrastruktur im Iran gibt im Moment nicht her, dass man sehr schnell sehr viel Gas exportieren kann. Man hat ja jahrelang nicht investiert. Der Ölminister hat gesagt, man bräuchte in den nächsten 10 Jahren etwa 90 Milliarden Dollar, um die Produktion zu verdoppeln. Schwierig ist es auch, wenn es um eine Pipeline geht. Außerdem verbraucht der Iran eben selber auch sehr viel. Und diese Schwierigkeiten, die haben sich eben auch vor ein paar Wochen gezeigt, als beispielsweise kein Gas in die Türkei geliefert werden konnte, weil es eben Probleme anscheinend an einer Pipeline gegeben hat. Und die zweite Frage bei diesem Thema ist natürlich auch, möchte sich der Westen denn jetzt statt von Russland vom Iran abhängig machen?
Das ist die Frage der Energie, die in Zeiten des Ukraine-Krieges alle bewegt. Sie sprachen vom Gas. Hören wir mal, was Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian zum Start der Atomverhandlungen im November sagte.
Wir müssen wieder unser Öl ohne Beschränkungen verkaufen dürfen. Und das Geld dafür muss auf den iranischen Bankkonten in Fremdwährung ankommen. Wir müssen in den Genuss aller wirtschaftlichen Zugeständnisse kommen, die im Atomabkommen festgelegt wurden.
Das heißt, Amir Abdollahian dringt auf weiteren Export von Erdöl. Erdöl gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen des Iran. Das Land verfügt über die viertgrößten Ölreserven der Welt. Gilt da das Gleiche, was Sie gerade über das Gas gesagt haben?
Nein, da sieht es ein bisschen anders aus. Also da kann man offensichtlich nach Ansicht von Experten die Produktion schneller steigern, wenn jetzt auch nicht signifikant in wenigen Wochen. Im Moment ist man wohl, das sind die Schätzungen, es gibt keine offiziellen Zahlen, bei 2,6 Millionen Barrel am Tag. Das könnte man innerhalb von 3 Monaten auf 3,3 Millionen Barrel am Tag steigern. Bis zum Jahresende wären wir bei 3,7 Millionen und dann Mitte nächsten Jahres dann bei 4 Millionen. Also es ist jetzt nicht so, dass man innerhalb von kurzer Zeit, sage ich mal, da auch die Menge verdoppeln könnte. Aber es gibt dazu eben auch noch sehr viel Rohöl, das beispielsweise auch in chinesischen Häfen lagert und das man natürlich dann freigeben könnte und auf den Markt kommen könnte.
Wenn wir davon ausgehen, dass der russische Außenminister Lavrov die Atomgespräche torpediert mit dem Ziel, dass kein iranisches Öl auf den Weltmarkt kommt, weil dann der Westen weniger erpressbar wäre, durch Russland. Was für eine Meinung hat man im Iran dazu?
Also ich glaube, es ist schwer zu durchschauen, wie der Iran tatsächlich jetzt weiter verfahren wird, denn die Situation ist sicherlich schon eine neue. Die hat sich durch den Ukraine-Krieg deutlich verändert und der Iran scheint mir da auch gerade schon noch seine Position zu suchen. Ich sage schwer zu durchschauen. Ich finde ein Beispiel sehr gut, wo es heißt, die USA spielen Poker und der Iran spielt Schach. Also er ist auf der einen Seite geduldig bei diesen Verhandlungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich faktisch wirklich einen wirtschaftlichen Druck im Land. Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder gelesen, dass der Kilopreis für den Reis noch mal weiter angestiegen ist auf 4 Euro. Der Monatslohn blickt bei vielen bei 100 bis 200 Euro und da sind 4 Euro für Reis, für ein Grundnahrungsmittel im Iran natürlich eine ganze Menge. Also ich glaube schon, dass er vor allem gezwungen ist, auf seine eigenen Interessen zu gucken und möglicherweise ja tatsächlich sich dann dem Westen möglicherweise auch annähert. Aber wie gesagt, Prognosen erlaube ich mir beim Iran sehr ungern.
Wir sprechen miteinander am Dienstagvormittag. Sie erwähnten, dass der iranische Außenminister heute in Moskau ist. Die Atomverhandlungen sind unterbrochen. Wann will man sich wieder treffen?
Es gibt keinen festen Termin, aber der Iran selber, Teheran, sagt, man ist jederzeit bereit, könnte schon morgen wieder in Wien sein und weiterverhandeln, wenn denn die USA die nötigen Fragen beantworten würden. Khatibzadeh hat auch nochmal das Anfang der Woche klar so formuliert. Was ich persönlich sehr interessant fand, war, wie er bei dieser Pressekonferenz auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass dieser Krieg in der Ukraine sich nicht auf andere Regionen ausweiten dürfe, denn Eurasien kann keinen weiteren Krieg ertragen.
Informationen waren das von unserer Iran-Korrespondentin Karin Sens. Das Atomprogramm belastet die Beziehungen zum Westen. Immer neue Sanktionsrunden schnitten den Iran in den letzten Jahren zunehmend vom Welthandel ab. Darunter, wie unter der Corona-Pandemie, leidet die Wirtschaft und dabei auch der Handel mit wertvollen Perserteppichen, einem der gefragtesten Exportschlager des Landes, früher noch mehr als heute. Sie hören noch einmal Karin Sens, die sich auf die Spur der Menschen im Iran gemacht hat, die mit und von den Teppichen leben.
Masumeh sitzt auf einer schmalen Bank vor dem Knüpfstuhl. Der ist senkrecht an der Wand vor ihr aufgebaut. Über ihr baumeln bunte Wollfäden. Auf Augenhöhe hängt ein Plan, das ausgedruckte Muster. Aus dem liest die 62-Jährige ihrer Kollegin Fatemeh vor, die neben ihr auf der Bank sitzt. Zwei braune Knoten, ein rauchfarbener, ein schwarzer, ein cremefarbener. Die beiden knüpfen symmetrisch, Fatemeh von links in die Mitte, Masumeh von rechts. Flink, aber nicht hektisch, knoten ihre Hände die Wollfäden um die hellen Kettfäden. Das sind die Grundfäden, die senkrecht am Knüpfstuhl aufgespannt sind.
Ich mache das, seit ich denken kann. Ich habe mit dem Teppichweben angefangen, als ich knapp 10 war und mach's bis heute.
Masumeh trägt einen langen, schwarz-gelb gemusterten Schal über dem Kopf, der fast wie ein Mantel wirkt. Darunter eine gemusterte Bluse und eine Pluderhose. Die kleine, kräftige Frau scheint die energischste unter den 6 Knüpferinnen, die sich auf insgesamt 3 Knüpfstühle verteilen. 9 bis 10 Stunden am Tag verbringen sie zusammen, über Monate. Manchmal dauert es sogar Jahre, bis ein Teppich fertig ist, erklärt die Knüpferin Fatimeh.
In jeder Reihe, von der einen Seite des Teppichs bis zur anderen, machen wir 1100 Knoten.
Fatimeh und ihre Kolleginnen leben in der Stadt Kaschan, neben Isfahan und Tebris, eine der Teppichhochburgen im Iran. Sie liegt etwa 200 Kilometer südlich von Teheran. Ihr Chef ist Arash Moshedi. Der 26-Jährige ist kein Großhändler. Er produziert mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und exportiert ausschließlich nach Japan. Der Kontakt kam über einen alten Freund seines Vaters zustande. Nachdem es nicht um große Stückzahlen geht, holt er die Teppiche direkt bei ihm ab. Darum haben ihm auch die US-Sanktionen keine Probleme bereitet.
Die 1000 Teppiche pro Jahr in Serie produzieren, die nichts mit Kunst zu tun haben, sind vom Embargo betroffen. Bei denen gingen die Exporte stark zurück, weil es im Iran auch keine Nachfrage nach ihren Teppichen gibt.
2018 steigt der damalige US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen von 2015 aus. Er erlässt schrittweise Sanktionen gegen den Iran. Gleich die erste Runde betrifft auch die Perserteppiche. Sie dürfen nicht mehr in die USA exportiert werden. Die Branche, in der Millionen Menschen im Iran arbeiten, bricht ein. Viele verlieren ihren Job. Der nationale Markt kann den internationalen nicht auffangen. Viele können sich die teuren Stücke nicht mehr leisten. Andere, vor allem junge Iranerinnen und Iraner, wollen sich lieber modern einrichten. Moshedi hatte aber auch ohne Probleme durch die Sanktionen in den letzten Jahren geschäftlich zu kämpfen.
Die Corona-Pandemie hat bei uns aufs Geschäft gedrückt, weil es kaum noch internationalen Verkehr gab. Unser Kunde besucht gerne unsere Produktionsstätten und schaut sich an, wie der Teppich hergestellt wird. In den 2 Jahren seit Corona ist unsere Produktion deshalb zurückgegangen.
Außerdem nimmt der iranisch-japanische Geschäftsmann die Teppiche in der Regel persönlich im Flugzeug mit. Auch das ging während der Pandemie teils nicht mehr, meint Moshedi. Natürlich verfolgt er all die Monate auch die Verhandlungen in Wien mit. Dabei geht es darum, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben. Die Partner wollen sicherstellen, dass der Iran keine Atombombe baut. Diese Zeit der Verhandlungen sorgt für sehr viel Verunsicherung im Land, sagt er nachdenklich.
Es gibt tägliche Probleme in den Nachrichten. Viele Menschen im Iran sind depressiv. Es gibt finanzielle Probleme. Zum Beispiel sehe ich, dass eine meiner Knüpferinnen nichts zu essen hat. Ich kann ihr vielleicht helfen, aber ich kann insgesamt nicht viel tun. Was kann ich als Einzelner schon ausrichten?
€100 pro Monat zahlt er ihnen. Das liegt unter dem Mindestlohn, ist aber für eine Frau im Iran durchaus normal. Das Geld wird, auch wenn die Knüpferinnen am Tag zwischen 9 und 10 Stunden arbeiten, eher als Zusatzverdienst gesehen. Bei Masumeh trifft das nicht zu.
Ich habe meine Kinder allein großgezogen. Mein Mann ist seit 30 Jahren tot und ich habe keine Rente von ihm bekommen. Ich decke meine Ausgaben nur, indem ich Teppiche knüpfe, Gurken einlege und andere Sachen daheim produziere.
Der junge Teppichhändler Arash Moshedi redet viel mit seinen Knüpferinnen. Es ist eine sehr warmherzige Atmosphäre, trotz all der finanziellen Schwierigkeiten. Und wenn sie nicht reden, dann singt Masumeh beim Knüpfen alte Volkslieder. Im Vergleich zur Hauptstadt Teheran wirkt Kaschan beschaulich, trotz seiner rund 300.000 Einwohner. In der Metropole leben geschätzt zwischen 15 und 20 Millionen Menschen. Der große Basar hier galt einst als eine Stadt in der Stadt. Auch heute gibt es hier noch Banken, Gästehäuser, Moscheen, Restaurants, Teehäuser und natürlich Geschäfte, die so gut wie alles anbieten. Angefangen bei Gewürzen, über Schals, Unterwäsche und Schuhe bis hin zu Töpfen und Schmuck. Das Labyrinth an kleinen Gassen erstreckt sich über 10 Kilometer. In einer großen Halle ist der Teppichbazar. Das Erdgeschoss gibt den Blick bis zum Dach frei. Seitlich sind Emporen über 3 Stockwerke. Überall liegen bunte Perserteppiche übereinander gestapelt, in allen Größen und Variationen. Hier wird aber nicht nur gehandelt. Ein älterer Herr sitzt gebeugt über einem rot gemusterten Teppich, in der Hand Faden und Zange. Mit der führt er die dicke Nadel. Er repariert Teppiche. Hinter den Verkaufsflächen liegen kleine Büros, auch das von Tourette Choulet. Er ist Teppichexperte, Buchautor und schlicht Teppichliebhaber.
Teppiche, das ist die Kunst im Iran, die am weitesten verbreitet ist. Es ist Kunst auch für einfache Leute, auch für die Unterschicht unserer Gesellschaft. Im Gegensatz zu Kalligrafie und Architektur oder Fotografie ist das eben nicht nur was für die Oberschicht.
Früher gehörten in jedes Haus und vor allem in jedes Nomadenzelt handgeknüpfte Teppiche, um vor der Bodenkälte zu schützen. Das hat sich geändert, bedauert Jolet.
90% der Leute wollen lieber maschinell hergestellte Teppiche und Teppichböden in ihren Häusern. Sie geben nicht mal Geld für handgeknüpfte Teppiche aus, wenn sie genug haben. Da kaufen sie sich lieber ein Luxusauto. Die iranische Kultur hat sich da leider verändert.
Tourette Choulet ist wegen einer Krankheit nicht mehr so gut zu Fuß. Trotzdem kniet er sich vor seine Teppiche und schlägt einen nach dem anderen um. In vielen der Teppiche sind Gebete eingearbeitet, aber auch eine Art Zauberspruch findet sich auf dem einen oder anderen.
Zum Beispiel haben Nachbarn in einem Viertel recht schnell erkannt, dass ein verheiratetes Paar keine Kinder bekommen kann. Weil die Nachbarschaft recht klein ist, hat sich das schnell rumgesprochen. Dann haben sie den beiden einfach einen Teppich als eine Art Talisman geschenkt und ihnen gesagt, legen sie ihn vor ihr Bett, dann klappt das mit dem Baby. Man kann das natürlich Aberglaube nennen.
Wie eine Zeremonie wirkt das Knüpfen der 6 Frauen in der Wohnung in Kaschan. Auch nach Stunden ist nicht erkennbar, dass die 3 Teppiche gewachsen sind. Morsumeh nimmt eines der Werkzeuge, das aussieht wie ein breiter Pinsel mit Stahlborsten. Sie klopft damit von oben auf die Knoten, um sie dichter zusammenzuschieben.
Wir sind stolz auf unsere Kunst. Vielleicht sind andere auch auf ihre Arbeit stolz. Wir lieben auf jeden Fall unsere. Manchmal lassen wir sogar unsere Hausarbeiten liegen, um am Teppich zu sitzen und zu knüpfen.
Die 3 Knüpfstühle sind in einem U aufgebaut. Jeweils 2 Frauen sitzen nebeneinander an den breiten Teppichen mit dem Rücken zueinander. Als Morsumeh erzählt, drehen sie sich um, hören ihr zu und nicken. Sie sind sich bewusst, dass sie mit ihren Händen was ganz Besonderes schaffen.
Wir knüpfen in den Teppich unsere Erinnerungen, unser Schicksal, unsere Gedanken. Das ist wie beim Schreiben. Aber die Person, die ihn kauft und darauf geht, die ist sich dessen nicht bewusst, ahnt nichts von unseren Problemen und dem, was eine Knüpferin ertragen hat, um diesen Teppich herzustellen.
Schließlich nimmt sie noch eine Schere und schneidet, ganz routiniert, die Wollfäden auf die gleiche Länge. Dann geht's wieder ans Knüpfen. Knoten für Knoten, Millionen Mal.
Tradition gegen Sanktion. Perserteppiche im Iran. Das war Karin Sens. Hören Sie auch gerne rein in eine andere Folge des Weltzeit-Podcasts. Ein Land verliert seine Elite. Braindrain aus dem Iran. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.